attention.
Nova Stofsten San. En Etzelis Dragon, en Tupfel Dijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert dieser Tableau mit 28 Senf
lieber Enkelmann, ich möchte nicht wissen,
und das dann alles durchzutesten.
Aber ich möchte es wissen. Ich möchte wissen, wie viele Leute weltweit an diesem Freitag behaupten können, dass sie um ca. 10.17 Uhr hinter einer zweimaligen Wimbledon-Siegerin einen Carrefour verlassen haben. Ich glaube, die Anzahl ist eins. Dieser Mensch, der einzige Mensch, der das getan hat, bin ich.
Wow.
Ich helfe dir ein bisschen weiter, weil du bist ja natürlich ein Tennis-Freak und du weißt das jetzt schon, wenn ich sage, zweimalige Wimbledon-Siegerin. Linkshänderin und hat vor, ja, ich würde sagen, 1,5 Jahren erstmals ein Kind bekommen. Tschechin.
Und hinter der bist du aus dem Carrefour raus?
Ja, und ich habe sie zuerst gar nicht erkannt, sondern nur ihren Ehemann.
Aber
und
sie Vater, dich.
Sie mich. Ja.
Sie hat dann gesagt, hey Jens.
Peter Kvitova hat auf Tschechisch gesagt, Alter, was machst du denn?
Auf Fränkisch.
Auf Fränkisch.
Auf Fränkisch, weil Thomas Wagner besteht ja darauf, dass Petra Kvitova eine Fränkin ist.
Ja, also wohlgemerkt, ich bin hier, man sitzt ein bisschen im Hintergrund, aber es täuscht, weil ich sitze vor den TV-Kabinen und was man mir im Hintergrund sieht, ist die Spiegelung der Tribünen des Kurt-Philipp Chatrier, wo gerade Iga Świątek mit Daria Kasatkina trainiert.
Und darfst du da so rumbrüllen, wenn die das machen?
Ja, also zum Glück bin ich ja relativ weit weg und das sind fantastische Plätze. Das muss man echt sagen, wir Journalisten sind beim Tennis privilegiert. Allerdings, was auch Fakt ist, durch diese Dachkonstruktion, diese Journalistenplätze, wenn du da nicht gut angezogen kommst, dann Verkühlungsverdacht. Aber das nur nebenbei.
Aber die Sache, die uns auf den Nägeln brennt, und ich wurde arg kritisiert nach unserer letzten, ja, ich glaube, es war die letzte oder die vorletzte Sendung, dass ich nicht journalistisch, wie es sonst meine Pflicht und eigentlich ja auch sonst mein Instinkt natürlich ist. Ne? Ich muss ja hier, nachdem wir hier das Video aufzeigen, muss ich hier meine Hände auch nach vorne bringen und hier diesen Instinkt anzeigen. Geradezu optisch, dass ich nicht nachgefragt habe und auf den Skandal hingewiesen habe, dass es tatsächlich bei einem von Jensen Holber organisierten Padel-Turnier kein Buffet gibt. Wie kann das eigentlich sein? Das ist sonst der zentrale Punkt aller Sportereignisse.
Naja, da müssen wir uns mal ganz ruhig beruhigen. Ich weiß nicht, wer diesen Skandal ausgerufen hat, aber ich habe natürlich für Getränke gesorgt, wie nur ich es kann. Es gab nichts Alkoholisches, im Gegensatz zu meinen anderen Feiern. Es gab auch keinen Almdudler, weil Alexi Menüsch nicht da war. Ich erinnere mich ja noch, der große Alexi Menüsch hat ja, als das letzte Mal bei mir in der David Alaba Studios war, der hat immer eine Flasche Almdudler mitgenommen. Einfach mal so, weil er es konnte und weil er es durfte.
Ja,
und
weil er es musste. Ja, weil es brauchte.
Ja, das auch. Und es gab natürlich was, eine Kleinigkeit zu snacken, aber nachdem 100 Leute abgesagt haben, habe ich das große Buffet wieder abbestellt. Aber Kleinigkeiten gab es zu snacken. Also ich
davon wurde gar nicht berichtet. Hast du einen Vertrag mit Volvic oder warum hältst du das so in Kamera?
Ja, für unsere Audio-Zuhörer bringt das natürlich nichts, aber für unsere Video-Zuseher schon noch nicht. Aber ich möchte, dass Volvic uns sponsert.
Volvic Frankreich allerdings nur. Wenn ich das richtig sehe. Nicht Volvic Deutschland.
Ja, das sowieso.
Volvic Dach, wie man so schön sagt. Wie sieht's aus? Hast du auf deiner höllischen Zugfahrt, von der uns gleich erzählen wirst, nach Paris, hast du da Testungen gemischt?
Also es war, du hast ja einen neuen Lieblingskollegen bei Sky, der sich beim Tennis immer sehr, sehr produktiv einbringt in die Tennis-WhatsApp-Gruppe, nach dem, was ich verstanden habe. Und der hat vor kurzem irgendwo in einem sozialen Medium gepostet, toll, die fünfte Fahrt der Deutschen Bahn hintereinander, die komplett pünktlich angekommen ist. Okay, das ist die eine Seite der Kunden der Deutschen Bahn. Ich bin die andere Seite. Ich fahre 6:49 los am Donnerstag in der Früh und der einzige Direktzug, seit Monaten ausgebucht, München-Paris-Est, Paris-Est ausgebucht.
Okay. Wenn schon.
Muss ich halt also den mit zweimal umsteigen nehmen. Erster Umstieg Stuttgart, zweiter Umstieg Karlsruhe. Okay, ich habe eine Stunde Umsteigezeit in Stuttgart. Da war mir klar, es kann nichts passieren. Es passiert auch nichts. Der Zug fährt ein. Abfahrt in Stuttgart planmäßig 9:59. und dann sitzen wir drinnen und in Karlsruhe war die Umsteigezeit 32 Minuten. Und dann sitzen wir dort drinnen und dann sagt die nette Stimme, ja, es gibt eine Weichenstörung und wir können nicht losfahren, aber es sollte in einer Viertelstunde alles behoben sein. Natürlich war in einer Viertelstunde nichts behoben, aber dann sagt sie, es gibt einen Regionalzug auf Gleis 5, versuchen Sie es doch mit dem mal. Dann rennen ungelogen 50 Leute mindestens darüber zum Regionalzug. Abfahrt in Karlsruhe war dann des Folgezugs des TGVs 10.32. Wir kommen um 10.38 in Karlsruhe an. Alle laufen zu diesem Gleis. Und ja, was soll ich dir sagen? Dem TGV war das scheißegal, dass da ungefähr 50 Leute nicht rechtzeitig da waren. Der ist einfach losgefahren, woraufhin ich dann mit zwei Regionalzügen irgendwie nach Straßburg gekommen bin. Was irgendwie auch nett war, weil es gab einen Umstieg und ich habe die Stadt jetzt vergessen. Aller irgendwas oder Alder irgendwas. Und da hieß es dann, der Zug, in den man einsteigen muss, ist Gleis 9. Und ich denke mir, nicht schlecht für so eine kleine Stadt, von der ich noch nie gehört habe, dass die 9 Gleise hat, nicht übel. Und dann kommt man dort an und es gibt Gleis 1 und 2 und ein Schild Gleis 9. Und dann gehst du ungelogen einen halben Kilometer, gehst über eine Straße drüber, über eine Brücke drüber und bist dann bei Gleis 9. Und ich bin mir vorgekommen wie bei Harry Potter, wo ja das Gleis 9, 3 Viertel, glaube ich, jenes ist, das einen nach Hogwarts bringt. Ist das korrekt?
Das ist möglicherweise korrekt. Ich bin kein Harry Potter Aficionado, wie wir Padel-Spieler sozusagen pflegen. Deswegen kann ich dir da jetzt nicht genau weiterhelfen. Ich dachte zuerst, Gleis 9 wäre irgendeine Innenkneipe in dem Laden, die einfach Gleis 9 heißt. Du gehst da hoffnungsfroh hin und nur um dann mitzukriegen, dass dein wahrer Zug hinten mit frohen Pfeifen dann vom Bahnhof Gleis 2 abgefahren ist. Aber das klingt ja dann fast...
Moment, ich hab's gefunden. Appenweier. Ich bin in Appenweier von Gleis, wer es kennt, ich möchte es nicht kennen, von Gleis 2 auf Gleis 9 umgestiegen und dann nach Straßburg.
Und dann war ja bereits im Elsass, bereits in Frankreich.
Genau, und ganz ehrlich, also...
Wurde da Käse gereicht?
Ja, selbstredend. Also, man kommt dort an und sofort hat man Brioche in der Hand und natürlich auch ein Sandwich. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist mir alles wurscht mit meinem Ticket, weil die Zugbindung muss ja entfallen sein, obwohl das dem DB-Navigator überhaupt nicht aufgefallen war, dass ich nicht im Zug war oder dass der Zug zu spät angekommen ist. Und in Frankreich ist es ja so, wenn du in den TGV einsteigen möchtest, bevor du überhaupt auf dieses Gleis darfst, wird das Ticket kontrolliert. Und mein Ticket war no good. Und da sagen sie, ja, Ticketschalter da unten links. Und das war um 14.40 Uhr und um 14.50 Uhr ist der Zug abgefahren. Ich presse also runter. Zum Glück hat die Frau Deutsch gesprochen und ganz ehrlich, so unbürokratisch, so fantastisch, so schnell, wie ich dort mein neues Ticket bekommen habe, da feiere ich jetzt noch die Bedienstete der französischen Bahngesellschaft. Ich glaube, es ist SNFC oder so ähnlich oder irgendwie der CF. Fantastisch. Und dann bin ich zwar 3 Stunden später als geplant, aber doch in Paris angekommen. Herrlich.
Das ist ja überragend.
Ja, aber klingt, Paris war tot.
Einem stressfreien, beruhigenden Ausflug.
Vier Umstiege anstelle eines Direktzugs, ist egal. Aber Paris war tot gestern Abend, Markus. Leider. Ich bin ein bisschen durch die Stadt flaniert dann und ganz Paris wie ausgestorben, weil natürlich alle zu Hause oder zumindest in der Sportsbar gesessen sind, um sich das Relegationsspiel Heidenheim gegen Elversberg anzuschauen. Ich habe es nicht gesehen. Du hast es für mich gesehen, wie ich hoffe.
Ich habe es auch nicht gesehen.
Das kann nicht sein.
Aber im Gegensatz, also Paris war natürlich nicht tot, Paris war zu Hause, denn ganz Paris träumt von der Liebe natürlich in der Nacht und da kann keiner irgendwie auf der Straße rumlaufen oder ähnliches. Ich habe tatsächlich dieses Relegationsspiel, ich gestehe, es ist völlig an mir vorübergegangen, weil ich meiner Pflicht nachgekommen bin und auf Stand gebinged habe, was Last of Us anbetrifft. Ich bin bei Last of Us auf Stand. Stand jetzt ist, glaube ich, Folge 6, ich weiß es gar nicht, Folge 6, Staffel 2, Staffel 2 in Folge 6.
Wie sagtest du, was der Gruselfaktor?
Der Gruselfaktor ist entspannt, finde ich, tatsächlich. Der Gruselfaktor hat deutlich abgenommen. Ob das jetzt an mir selbst liegt,
ja,
der größeren Lebenserfahrung und natürlich auch der
Abhärtung.
Der Abhärtung durch GOL, oder wie wir einfach nur zu sagen, Gangs of London.
GOT, Game of Thrones, ja, GOL, Gangs of London. Okay, nur weiter.
Das weiß ich nicht so genau. Das muss man jetzt noch die psychologische Auswertung. Ich habe natürlich war natürlich angeschlossen an alle möglichen Daten, damit man das genau erklären kann. Habe danach auch direkt noch Gespräche geführt. Habe mein nächstes Gespräch jetzt gerade hier. Es ist solide, finde ich. Es ist schon interessant und spannend und ich möchte das auch weiter gucken, weil ich natürlich wissen will, wie es weitergeht. Es ist zum Glück aber auch tatsächlich etwas, was man auch nachts im Salon, wie der große Fritz von Turn und Taxis sagen würde, möglicherweise dann in der Salon befindet sich da möglicherweise im Erdgeschoss mit den parkähnlichen Anlagen direkt hinter der großen Glasfront, wo man ja normalerweise dann immer, wenn man mit dem Rücken dazu Fernseh schaut, so ein bisschen Angst hat, dass jetzt gerade die Verbrecher reinkommen und die Scheibe dann kurz klein schießen und einen abholen. Aber dann war man wenigstens bis zuletzt noch gut unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass man da eben so ständig zusammenzuckt. Das ist eigentlich übersichtlich.
Es ist so ein bisschen... Hörst du bitte den Applaus? Paris applaudiert dir.
Ja, zu Recht. Ich höre nichts, um ehrlich zu sein, aber vielleicht geht das den Hörern dann anders. Aber lange Rede, ganz kurzer Sinn. Es ist so ein bisschen sehr konzentriert auch auf so pubertierendes Mädchengehabe, so ein klein wenig. Insofern, damit muss man soweit klarkommen. Ansonsten ist das absolut solide und gut und so, dass ich schon gespannt bin. Aber ich weiß auch nicht, ich müsste es vielleicht nochmal schauen und dann würde ich merken, es war gar nicht so. Ich hatte das Gefühl, die erste Staffel hat mich ein bisschen mehr gepackt, gerade auch eben, was diesen Grudelfaktor anbetrifft. Aber das kann auch nur sein, dass das hier bei mir stattgefunden hat.
Ja, wie gesagt, wenn irgendjemand im Gesicht irgendein Geflecht wächst, egal ob aus den Ohren, aus der Nase oder sonst irgendwo raus, dann graut es mich schon ganz fürchterlich. Aber was müssen wir sagen? Heidenheim bleibt in der Bundesliga oder doch nicht? 2-0 Elversberg zur Halbzeit, oder nee, 1-2 war es, glaube ich, und dann 2-2. Ich habe in meiner Ergebnis-App ein bisschen gestern rumgeblödelt und plötzlich sehe ich, dass das Spiel stattfindet. Ich wusste nicht mal, dass das so schnell stattfindet, aber ist ja logisch für die Planung. Wann ist das Rückspiel? Sonntag oder wie?
Ich habe natürlich, so bin ich, mit dem großen Benjamin Ibrahim Sadeh noch herumgeflaxt.
Gealbert, möchte ich sagen.
Ja, fast schon. Also eigentlich war es eher gefachsimpelt, weil ich ihn natürlich gefragt habe.
Ich habe es gehört.
Hier ganz ruhig beim Tennis, ob ihn denn nicht als Saarländer das packt oder ob er damit Fußball gar nichts am Hut hat. Aber er hat natürlich gesagt, natürlich packt ihn das. Und seine Frau ist ja auch noch mit Saarbrücken, wie soll man sagen, geschäftlich verflochten.
Ich glaube, die macht die Presse, hat er, glaube ich, gesagt.
Oder was war das? Arbeitet. Ich glaube, das Marketing. Aber man müsste da nochmal nachhören. Wir rufen ihn dann demnächst an. Und dadurch wusste ich natürlich selbstverständlich, dass das stattfindet. Aber, wie du schon sagst, dass das jetzt an einem normalen Donnerstag kommt, damit war nicht zu rechnen, dass dann heute auch noch Saarbrücken gegen Braunschweig nachgeliefert wird, Punkt 20.30 Uhr, wie ich mir habe sagen lassen. Das ist dann natürlich noch so ein weiterer Faktor.
Tja, Paris wird wieder stillstehen.
Am Wochenende übrigens, da wird Paris wirklich stillstehen, am Wochenende nämlich. Sky hat die Rechte an der EFL, der English Football League, das ist alles unterhalb der Premier League und da zeigt Sky am Samstag das Aufstiegsfinale der zweiten Liga in Richtung Premier League mit dem großen AFC Sunderland, wo natürlich Barry Glendening von unserem Lieblingspodcast vom Guardian völlig nervös sein wird, weil er ja auch sagt, er weiß nicht, was er hoffen will. Entweder man kriegt dann nächste Saison ständig den Hintern versohlt in der Premier League oder man dominiert weiter, oder was heißt dominiert, man spielt weiter zumindest ganz oben mit in der Championship. Das wird man am Samstag zeigen. Am Sonntag ist dann ja großer Abschluss der Premier League-Saison und dann geht, glaube ich, die Relegation in die Rückspiele. Also es ist eigentlich, man könnte fast sagen, atemlos, denn dann ist ja auch schon Conference League Endspiel, mein Lieber, jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Und dann wartet auch schon, Pokalfinale ist ja auch nebenbei am Samstag. Und dann wartet natürlich auch schon das Champions League Finale wieder. Also, und dann kommt die Club-WM. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich bin so heiß.
Tja, übrigens glaube ich, dass sollte Elversberg aufsteigen, dann glaube ich nicht, dass die sofort wieder absteigen. Ich habe meine Lektion gelernt. Weil ich glaube, dass da eine eingespielte Mannschaft in die erste Bundesliga kommt, die irgendwelche Kandidaten, die jetzt oben sind, die noch gar nichts davon wissen, dass sie nächstes Jahr in Abstiegstrouble sind, die denen Beine machen werden. Es sei denn, die verlieren die ersten 7 Spiele Elversberg und geraten dann in Panik. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die da wirklich gut eingespielt hinkommen, dass die ordentlich mitspielen. Also was heißt ordentlich, aber so um den 12. Platz herum.
Es ist ja auch so, dass sie ja so genau auch in die zweite Liga gekommen sind, ne? Da war es ja auch so von Anfang an super solide gespielt, Obwohl sie Spieler hatten, die dann natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt haben, trotzdem immer weiter diesen Weg gegangen und jetzt ja auch in völliger Seelenruhe da an allen anderen vorbeimarschiert, hindurch meandert fast schon. Bei diesem Aufstiegstempo der zweiten Liga ist das vielleicht auch das passende Wort. Und sich jetzt den Relegationsplatz geschnappt. Jetzt bin ich nur gespannt, natürlich, wir wissen ja, die Geschichte der Relegation der zweiten Liga ist, wie wir früher aus der Werbung gehört haben, eine Geschichte voller Missverständnisse. Denn die Zweitligateams, die bringen ja in der Relegation gar nichts zustande normalerweise. Da gibt es nur Herzschmerz und danach Krisen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Elversberg tatsächlich so eine Mannschaft ist, die das durchbrechen kann und die da aufsteigen wird. Aber es würde mir auch leid tun für unsere Freundin Heidenheim, die auch so sympathisch und lieb sind.
Ja, sind er sympathisch und lieb. Ich dachte nur gestern, als ich kurz mal rübergezappt bin auf meiner Ergebnis-App beim Stand von 0-2, ob das nicht Düsseldorf Déjà-vu all over again vom letzten Jahr ist, die in Bochum 3-0 gewinnen und das zu Hause dann noch versaubeuteln. Ich weiß gar nicht, hat Sky die Relegation oder muss ich dir...
Selbstverständlich.
Okay, da regt dich ja die Frage schon auf.
Das ist die nächste depperte Frage. Es ist aber auch, glaube ich, die Relegation zumindest teilweise auf RTL. War das nicht? War da nicht so während der Europa League, während des Europa League Finals auch da ein Hinweis darauf oder war das ProSieben? Das ist mir alles zu wild. Ihr wisst, One Stop Shop für euch und alles, was ihr braucht, wie man so schön sagt. Aber es ist ja wirklich so. Ist Sky gerade in diesen Tagen, denn da hat man abgesehen natürlich vom Europa League Finale und vom Champions League Finale alles. Aber das wiederum, Europa-League-Finale ist auf RTL, denke ich. Ne? Und Champions-League-Finale ist auf ZDF.
Manche sagen, das Europa-League-Finale war schon. Und ich weiß, du hast...
Conference-League, mein
ich. Du hast das ja auch gesehen, weil du natürlich wie immer, wir waren beide begeistert von unserem lieben Freund Marco Hagemann. Ich war allerdings weniger begeistert, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Was für ein Dreckskick oder habe ich da was anderes gesehen?
Ja, das hast du völlig falsch gesehen. Es war eigentlich erwartet schrecklich, muss man ja wirklich sagen. Es fing ja schon so an, dass man gedacht hat, boah, ja, die haben jetzt sich dafür aufgespart, für dieses Finale so ein bisschen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie sie sich da mit allergrößter Furcht irgendwie in dieses Finale schleppen, wie gerade Tottenham bis zuletzt alle möglichen Stammspieler geschont hat, inklusive auch des Torwarts und so weiter, um da wirklich keinen mehr irgendwie verletzt zu haben für das Finale. Das war bei Manchester United ein bisschen anders. Die haben dann wirkten eingespielter, aber trotzdem ich fand, das Spiel hat ganz gut angefangen. So die ersten vielleicht 10 Minuten oder mehr, bis man dann wirklich merkt, boah, da geht nicht mehr viel zusammen. Und dann, man sagt den englischen Mannschaften ja immer gerne nach, ja, da gibt's mal einen Foul, dann stehst du sofort auf, es geht sofort weiter, da bleibt keiner liegen, es gibt keine Schwalben. So ein Bullshit.
Ja.
Das hat man gerade auch in diesem Spiel gesehen. Und der englische Purist...
Das liegt doch nur an Felix Zweier. Generell, dass das eben nicht in der Premier League stattgefunden hat, dieses Spiel, sondern auf dem Kontinent mit einem kontinentalen Schiedsrichter. Also in der Premier League stelle ich schon öfter fest, dass nicht so viel herumgelegen wird.
So viel nicht, aber schon auch. Und ich finde, gerade in dem Spiel hat man es doch auch wieder gesehen. Es ist letztendlich, und das ist in der Premier League ja auch nichts anderes, jeder Griff irgendwie in Richtung oberer Brustkorb ist dann gleich, man fällt hin und hält sich das Gesicht. Diallo, ich weiß nicht, ob der wirklich so viel einstecken musste, der lag ja dann nur noch am Boden eine Zeit lang. Der Schiedsrichter hat es nicht beachtet, dann plötzlich steht er wieder auf. Zuerst wird gehumpelt 3 Schritte und dann merkt man, oh, ich muss jetzt doch richtig laufen und dann geht es auch wieder. Es war größtenteils nicht anzuschauen und es wurde ja auch einmal thematisiert und da habe ich natürlich an meinen lieben Jens Röber gedacht und mich umgeguckt auf das große Poster geblickt, das ich von ihm an meinem Wohnzimmer hängen habe.
Ist der Altar abgebaut oder wie? Es
ist nur noch ein Schrein. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist so zwischen Schrein, Altar und Poster. Also es geht so nahtlos ineinander über. Natürlich bräuchte man ganz dringend die effektive Spielzeit. In diesem Spiel war es, glaube ich, so, Ende der ersten Hälfte hat der Marco das mit Lothar kurz diskutiert. Da war man bei nicht mal 20 Minuten oder irgendwie sowas. Es war grauselig und leider wie zu erwarten war. Wenn du jetzt von mir hören willst, ja, ich bin damit, ich möchte jetzt wirklich nicht sagen fein, aber ich komme damit wirklich gut klar, dass die Spurs das gewonnen haben und nicht Manchester United, denn bei United ist es einfach Wahnsinn, wo man glaubt, wo man eigentlich gar nichts glaubt, wo es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Und bei den Spurs ist es so, die haben so lange nichts gewonnen. Ich habe mich für sie Ich hab mich nicht gefreut, aber ich war, es war okay.
Ich glaube, ich habe sogar entweder von Marco oder von
meine
Lothar...
Meine Träne verdrückt.
Nein, ich glaube, ich habe sogar das böse Wort José Mourinho-Fußball gehört. Kann das sein, dass das mir
ja,
gefallen
ist? Ja, das kann sein. Ja, ist gefallen.
Ja, ganz, ganz schlimm. Mein Tag heute, Markus, schön, dass du fragst, vor Petra Kvitova hat er auch schon spektakulär begonnen, wenn ich das noch schnell sagen darf. Ich bin deshalb auch so früh angereist, weil ich heute in der Früh am Freitag um 9 Uhr ein Interview hatte mit Eric Barbola. Ich weiß, du bist ein Apostel. Du spielst deinen Vorhand Topspin Cross nur mit Barbola-Schlägern.
Ich bin ja eher. Wechsel dann natürlich für Vorhand Longline auf einen anderen.
Ja, genau. Ich spiele all meine verunglückten Bälle mit Head. Das konnte ich Eric Barbola, dem Besitzer von Barbola, natürlich so nicht sagen. Aber das Lässige oder das Unglaubliche ist ja hier. Wir sind in Frankreich. Barbola ist der einzige französische Bällehersteller. Aber in Roland-Garros wird mit Wilson-Bällen gespielt. Okay, da gab es irgendwann mal offenbar, das war ja nicht immer so, das ist erst seit 5-6 Jahren so, aber anyway. Aber Barbola hat hier ganz in der Nähe, in dieser, man muss es schon sagen, eher gut betuchten Neighborhood, haben die ein Haus, das Barbola-Haus. Ich bin mir fast sicher, dass sie es das ganze Jahr über haben. Und gestern bin ich leider ein bisschen zu spät gekommen. Gestern gab es die Buchpräsentation, aber durch meine Zug-Odyssee konnte ich zu dieser Buchpräsentation nicht gehen. Heute hatte ich ein One-on-One-Interview mit Eric. Es ist, glaube ich, schon das dritte Interview, das ich mit ihm führe. Das letzte ist allerdings schon 6-7 Jahre her. Das war in Lyon, in Unternehmen. Großartiger Typ, lässiges Haus. Nur gestern Abend, da tut es mir jetzt ein bisschen leid, dass ich das nicht gepackt habe. Aber ich hätte ein paar Worte mit meinem, und das sage ich jetzt wirklich, es waren sogar zwei meiner Lieblingsspieler dort, aber mein absoluter Lieblingsspieler jetzt ist natürlich Carlitos Alcaraz, der sich auch im Gästebuch verewigt hat, mit Carlitos Alcaraz unterschrieben hat. Und Holger Rune war auch da. Also es tut mir jetzt ein kleines bisschen leid, dass ich gestern Abend nicht hinkomme. Übrigens, Markus, für Kurzentschlossene, wer es noch schafft, bis 12 Uhr, also zum Zeitpunkt und dem Beginn unserer Ausstrahlung hierher zu kommen, um 12 Uhr wird Carlos Alcaraz von 12 bis 13 Uhr mit Francisco Cerúndolo trainieren. Und ich meine, das, wenn das nicht Anlass genug ist, nach Paris zu fahren, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, da fällt mir auch nichts mehr ein.
Ja.
Aber das war alles, was vor dem Treffen mit Petra Kvitova passiert ist. Und danach gibt es ja sowieso kein Leben mehr.
Eigentlich. Nein, danach bist du.
Nach einem Treffen mit Petra Kvitova.
Ja, mit Petra Kvitova. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Petra Kvitova, immer schon gewesen. Aber ihr muss man auch den Vorwurf machen, den sie sicherlich nicht persönlich nimmt, weil sie mehr Geld hat als der liebe Gott. Aber man muss ihr dann doch den Vorwurf machen, dass mit dem Skillset, wie wir Franzosen sagen, das sie hat, sie hätte mehr große Turniere gewinnen müssen. Sie hat eine fantastische Karriere gehabt. Ich glaube, es sind insgesamt, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber ich meine, dass es 30 Titel sind, die Petra Kvitova gewonnen hat, aber eben nur zwei Grand Slam Turniere. Einmal stand sie im Endspiel bei den Australian Open gegen Naomi Osaka. Das hätte sie gewinnen können, aber ansonsten sind mindestens 5 Wimbledon-Siege für sie eigentlich drin gewesen, aber sind eben nur unter Anführungszeichen 2 geworden. Ich wollte das heute in der Früh sagen, aber erstens hätten wir ihr Ehemann dann eine Querbeet über die Nase gegeben wahrscheinlich und sie hatte auch ihr Kind dabei, im Kinderwagen. Und da dachte ich mir wieder, ich bin hinter den beiden hergegangen, habe mich nicht zu erkennen gegeben, obwohl wir uns davor in die Arme gefallen sind. Aber ich dachte, das zweites Mal wäre auch peinlich. Aber dieses Kind hat total nette Geräusche gemacht aus dem Kinderwagen raus. Und das habe ich wieder als Zeichen für mich gesehen, ich bin ready, Großvater zu werden. Das vielleicht als Wort zum Wochenende.
Vielleicht war es kein richtiges Kind, sondern nur ein Geräusch. Eine Geräuschkulisse im Kinderwagen. In Wahrheit war das kein Kinderwagen, sondern irgendwas.
War eine Bierkiste drin. Vielleicht war die Bierkiste drin.
Ja, oder so. Oder irgendwas Wichtiges.
Ah ja, das wollte ich noch sagen. Apropos Geheimdienst. Während du dich mit The Last of Us herumschlägst, habe ich tatsächlich The White Lotus Staffel 3 fertig geguckt. Ja. Naja, wir haben es letzte Woche schon gesagt. Wenn ich mit einer hundertprozentig positiven Einstellung in irgendein Pamphlet gehe, dann ist es halt meistens so, dass ich am Ende auch denke, ja, eigentlich eh alles super. Es war natürlich nicht alles super, aber es war schon gut. Ja, also es ist gut, es ist sehenswert, ja, man muss es sehen. Und die Frage, die Das ist eine Hörerfrage. Ich weiß, uns hört niemand mehr. Und wer uns hört, der redet nicht mit uns. Aber es ist schon die Frage an die Hörer da draußen, die auch schon The White Lotus sich angeschaut haben. Wir haben ja festgestellt, dass von Staffel 1 zu Staffel 2 gab es eine Person, die bis in die Brücke geschlagen hat. So, jetzt gab es zwischen Staffel 1 und Staffel 3 gab es eine Person und auch aus Staffel 2 und Staffel 3 gab es wieder eine Person. Und die Frage, die ich jetzt habe an unsere Hörerinnen und draußen, wer schon The White Lotus gesehen hat, gebt mir bitte euren qualifizierten Tipp ab, welche, und ohne, dass wir jetzt dem Anchorman zu viel verraten, kein Spoiler-Alert, aber welche oder welche der beteiligten Personen wird, sollte es eine vierte Staffel geben, wer wäre ein Kandidat oder eine Kandidatin, auch dort vorzukommen? Finde ich eine unfassbar spannende Frage, aber ich fürchte, da bin ich ungefähr, außer mir sind das gleich viele Leute, die das auch spannend finden, die heute neben mir hinter Petra Kvitová aus dem Carrefour gegangen sind, nämlich genau niemand.
Grundvoraussetzung für die Beantwortung dieser Frage wäre natürlich, dass man sich noch genau erinnert, welche Namen, welche Personen schon mal vorher aufgetaucht sind und dann auch noch am Ende dieser dritten Staffel sich genau erinnert, welche Personen und welche Namen in dieser Staffel überhaupt mitgespielt haben. Ich bin damit also raus.
Ja, aber
Ich kann ja nicht mitschreiben während so einer Serie. Auch wenn ich das gerade bei, wenn ich das nochmal sagen darf, gerade bei Gangs of London und natürlich vor allem auch bei Last of Us absolut vermisse, dass ich nicht mitgeschrieben habe, weil mir ständig dann Namen auftauchen, wo ich mir nicht sehe, ist das jetzt der, ist das jetzt die, heißt die jetzt so oder wie heißt die nochmal oder wer ist nochmal das? Ohne Adjutanten sollte ich sowas nicht mehr gucken.
Ja, nee, also ich weiß auch nicht, wie der Charakter hieß, aber ich weiß natürlich, dass die verbindende Person zwischen The White Lotus Staffel 1 und Staffel 2 Stiflers Mom war.
Damit weißt du jetzt schon wieder mehr als ich. Ich muss da dringend wieder in die Recherche gehen.
Und nichts anderes nehmen wir uns für das Wochenende vor.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.